Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Gerade geklappt, weil wir machen heute mal, wir versuchen das heute mal mit dem neuen iPhone 16 und der angeblich super AI, Audio, bla bla. Vielleicht gibt es uns zukünftig auch als Video. Mal gucken. Ich habe jetzt mal zur Synchronisation von Audio und Video mal kurz geklatscht.
Das heißt, nicht popeln.
Nicht popeln.
Nicht in der Nase, also nicht im Mund spielen, nicht an den Ohren, nichts irgendwie aus dem. Also wir müssen uns versuchen zusammenzureißen.
Genau.
Keiner zieht sich aus. Und tanzt auf dem Tisch wie sonst.
Ja, stimmt. Aber die Jump Cuts müsst ihr natürlich dann ertragen, weil wir nach wie vor, wenn Botmann anfängt zu stammeln, dann schneiden wir das raus.
Ja, wird also ziemlich sprunghaft, die ganze Sache.
So, was wollte ich hier? Guck mal, vorbereiten. Aber vielleicht gibt es auch gar nicht mit Video, weil es alles irgendwie nervig ist und das alles viel zu viel versprochen war. Und wir ganz einfach weitermachen wie bisher.
Wir nehmen das Video jetzt nicht weiter darauf ein.
Vielleicht, dann schneide ich das mal mit raus.
Sehr schön. Sascha, wir trinken Wein.
Wir trinken Wein, genau.
Nach dem Urlaub, Ostern und alles.
Nach dem Urlaub schnell mal zwei Folgen produzieren und dann, also heute eine, morgen kommt der Flo.
Sehr gut.
Und dann bist du wieder weg.
Wo
aber
gehst du denn?
Erzähl ich beim nächsten
Mal. Ah, alles klar. Geheimnisse. Komm.
Nein, ich glaube, ich fange nicht an.
Eine 4, ich glaube, ich fange an.
Ja. Ach, dann mache ich doch mal kurz, während du das holst, mache ich mal schnell die Hygiene hier. Jan Philipp möchte eine Runde starten. Jan Philipp möchte eine Blindflugrunde in Mainz starten. Und wer mitmachen will, der kann unter dieser Folge kommentieren. Es gibt nach wie vor viele Blindflugverkostungsrunden in verschiedenen Städten. Und Jan Philipp möchte jetzt gerne in Mainz starten. Ich glaube, Wiesbadener dürfen auch mitmachen. Ich weiß nicht, solange da noch eine funktionierende Brücke über den Fluss existiert. Und wir können Philipp entweder direkt auf seinem Insta-Account anschreiben, Jan Stroscher, also Jan Philipp, Entschuldigung, Jan Stroscher, Jan Stroscher, in einem durch. Oder ihr kommentiert hier unter dieser Folge, das müsste Folge 162 sein, und sagt, ihr wollt mitmachen. Damit willigt ihr dann automatisch ein, dass ich Jan Philipp eure E-Mail-Adresse gebe, mit der ihr kommentiert. Also bitte nicht mit mickeymaus@entenhausen.de kommentieren, sondern mit der E-Mail-Adresse. Jetzt kannst du loslegen. Ach ja, genau, Sascha geht ins Nebenzimmer.
So, ich habe ja festgestellt, eins meiner Lieblingsweingüter haben wir nur ein einziges Mal bis jetzt gehabt. Das werde ich jetzt die nächsten Male nachholen und ständig eins meiner Lieblingsweingüter bringen. Also trinken wir heute mal einen weißen Chateau de Saint Cosme Le Post 2009. Ich glaube, wir haben schon mehrfach erwähnt, oder ich habe schon mehrfach erwähnt, dass das eins meiner Lieblingsweingüter ist, weil die wahnsinnig gute Rotweine machen und auch ganz schöne Weißweine. Jetzt trinken wir den mal und schauen mal, ob der uns gut gefällt. Ich bin gespannt. Viel Spaß. So, bitteschön.
Dankeschön.
So, und bevor das jetzt weitergeht, gieße ich uns auch noch mal einen Schluck Wasser ein. Warte mal, damit wir das nicht nachher machen müssen und nicht so laut sind, machen wir das jetzt noch schnell. Zack.
Cheers.
Cheers. Ah, guck. Ist ein ganz warmer Rotwein.
Ja. Kleines bisschen beschlagen.
Kleines bisschen beschlagen. Aber ich glaube, ich habe genug reingemacht, dass er sich noch ein bisschen entwickelt und auf die 20 Grad kommt, die er braucht. Oh, super.
Ja, aber der ist wirklich zu kalt. Ey, der hat doch Holz und dann ist er so 4 Grad. Aber das wird
nicht. Nicht 4 Grad.
2.
6. Die Manschetten sind immer viel kälter, wenn du das dann rummachst,
als du denkst. So.
Ja, aber das ist, ich habe zu Hause aus normal kalt genommen und die Manschette drum und dann ist es, weil es draußen noch nicht so warm ist, immer noch kein Sommer, ist schon wieder kalt.
Irre, ne?
Irre. Macht doch gar keinen Spaß, man kann auch nicht Motorrad fahren, das ist echt nicht gut.
Ja.
Auch wenn ich nicht mit der Harley fahren kann, weil sie die geklaut haben letztes Jahr.
Ernsthaft?
Nee, letztes Jahr haben sie doch die Harley geklaut, habe ich Ihnen doch nicht erzählt.
Doch, hatte ich
doch erzählt. Ja, genau. Also, Wein hast du, jetzt geht's weiter mit dem, was wir sonst so machen.
Genau.
Ich möchte meinen Unmut über Naturwein oder naturnahe Weine nochmal kundtun.
Ja, mach das mal, finde ich interessant.
Weil ich tatsächlich, also in letzter Zeit sind mir wieder mehrfach naturnahe Weine untergekommen, bei denen ich aus mehrerlei Gründen tatsächlich enttäuscht war.
Mhm.
Also einmal ganz klar über das Preisverhältnis. Mhm. Ja, das heißt nicht nur was mit dem Naturnahen zu tun, im einen Augenblick hat es auch was mit Burgund zu tun tatsächlich. Und bei dem anderen aber auch tatsächlich trotzdem mit dem Preis und der Leistung, die du dafür bekommst. Waren jetzt alle schon ein kleines bisschen angereift. Ja.
Ja.
Nicht mehr ganz so jung und nicht mehr ganz so frisch. Wir sind uns ja, ich glaube, kann man sagen, wir sind uns einig, weiß ich gar nicht, aber wenn sowas ganz frisch ist und sowas, dann kann das ja manchmal nett sein.
Also sagen wir mal so, frisch ist es besonders häufig.
Besser.
Ja.
Das trifft's, oder?
Also genau, weil wir ja über bissige Weine auch reden. Gerne, wenn wir eine Maischekontakt etc. haben. Es geht gar nicht um Orange-Wein, sondern es geht auch um was für Phenolik und dann ist das noch unfiltriert und dann ist das sehr stoffig und dann wird dieses Stoffige von so einem Grip, von so einem phenolischen gepuffert und dann hat das häufig unglaublich, wir nennen das glaube ich isotonisch.
Isotonisch, super.
Ja. Jünger, besser als älter.
Und ich finde, das, was es jetzt sozusagen, ich muss dann auch gleich sozusagen ein paar Namen, ja. Das ist halt so, ja, Pech gehabt. Jünger, älter als besser und dann gerade, wenn es dann ein bisschen reift, und dann hat das alles auch irgendwie noch einen Namen. Und dann machst du das ins Glas und bist, na sagen wir mal, wenn du nicht enttäuscht bist, bist du auf jeden Fall auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und sagst, machen wir es fest an zwei Beispielen. Erste Beispiel, weiße Etikett mit schwarzem Rahmen und in der Mitte kommt ein W und dann steht da Haus hinter, Vasenhaus.
Ja.
Ja? Lange gehypt, ist schon immer noch gehypt. Ich glaube auch, dass die durchaus gute Weine machen.
Hatten wir auch einen Podcast?
Ich glaube, wir hatten mal irgendwann einen
Podcast. Und das ist auch nicht so gut gegangen, oder?
Ich glaube, es war nicht so, genau, Ich möchte jetzt gar nicht, also wirklich...
Die können das ja auch ab. Wir sind ja auch nur zwei unter vielen.
Es war jetzt ein Melin Chardonnay, 2020, jetzt auch nicht so alt. Und die Dinger kosten jetzt so irgendwie um die 50, 60 Euro.
Ja.
So Pi mal Daumen, ja, sowas würde ich sagen im Gramm. Das ist ja nicht wenig für einen Landwein.
Ja.
Ein Chardonnay-Landwein ist es ja, hat ja keine Lage. Keine Lagenbezeichnung, kommt wohl aus einer Lage und du merkst diesen Ausbau auf Kalkboden und sowas, das hat man tatsächlich geschmeckt. Bei dem war es aber tatsächlich so, wir trinken ja gern Chardonnay, haben den ja auch häufiger in meinem Glas, tatsächlich ja, weil ich das da gerade lehre, Riesling Karate.
Ja.
Fragt man sich, ob er das wirklich noch kann oder ob es
Riesling kann gerade einer der neuesten Aufkleber der Generation Riesling. Habe ich auf mein iPad gekriegt.
Ja, ich habe es gesehen und zugleich fasziniert. Und dann hast du sowas im Glas und denkst, ja. Und dann halt wirklich, also ich habe es dann so gemacht, wie man es erstmal ins Glas, frisch aus der Flasche, war das irgendwie okay, dachte, oh, vielleicht brauchst du noch ein bisschen mehr Luft und so, rinne die Karaffe nochmal, weil es wirklich, die Nase war wahnsinnig zurückhaltend erst. Und dann hat es aber kriegt es noch so eine leicht fruchtige Note und so. Also aber nicht so was Sauberes, Chardonnay-mäßiges. Alles nicht so wild, kann man alles noch irgendwie. Dann machst du es ins Glas und auch das war jetzt, also auch bei nach dem Lüften, auch das war, also bei dem Vasenhaus war das in Ordnung, im besten Sinne. Also es war in Ordnung. Das war tatsächlich in dem Fall, würde ich sagen, ein guter Landwein.
Ja.
Ja, also wo du sagst, ich fand den, also ich habe den mit Iskander getrunken.
Ja.
Von Suff, genau. Und ich habe ihn noch ein bisschen schöner gefunden.
Als er.
In der guten Temperatur war der so zum, also so in dem Stil zum Wegschlürfen. Weißt du, wenn wir uns da drauf so auf die Terrasse setzen, es ist wirklich sonnig und dann machst du den schön, so kalt wie der jetzt ist, dann machst du den schön kalt und lässt den schön durch die Kehle laufen, dann ist das völlig in Ordnung, wenn der nicht so unglaublich viel kostet. Und dann ist es, dann hast du das im Glas und denkst, okay, aber dann haben wir schon, da haben wir ja wirklich, ich meine, das hast du natürlich bei anderen Weinen auch, das weiß ich, ja, das hast du natürlich bei großen Namen und sowas auch. Aber dann hatte der dann mit mehr Luft, wurde der auch tatsächlich nicht besser, sondern tatsächlich kriegte er dann deutlich mehr diesen vegetabilen Ton und Touch, ja. So dieses, was du dann hast, wenn so naturnahe Weine irgendwie bisschen mehr Luft kriegen, das war dann auch dann, wurde es auf Länge, wurde es dann auch als Landwein sozusagen nicht mehr.
Ja.
Also, es war noch erträglich, aber es klingt auch wirklich
aber das
fies.
Ist ja das 55 Euro,
jetzt, oder?
Indiskutabel.
Und das macht es ja auch wirklich gar nicht schön. Und erst die andere und dann können wir nochmal grundsätzlich. Also, Wein Nummer 1. Wein Nummer 2, ein Rotwein, das war tatsächlich auch ein bisschen Learning. Die Flasche habe ich bei uns aus dem Keller geholt, weil ich schon mal von denen einen kleinen Landwein hatte. Und auch den wirklich schwierig fand.
Okay.
Wirklich schwierig, ja. Jetzt habe ich ein bisschen was Größeres rausgenommen, um zu gucken, ist es tatsächlich schwierig, ja. Und man muss ganz klar sagen, es war nicht nur schwierig, ich fand, es war ein Desaster. Also es war wirklich untrinkbar. Also es war wirklich furchtbar, ja. Es ging um einen Pinot aus dem Burgund, Winzer Pierre Roche.
Ja.
Sehr gehypt, sehr beliebt, im Zweitmarkt wahnsinnig teuer, aufgemacht und das war wirklich, also auch nicht alt, 18. Also nicht, dass du jetzt sagst, irgendwie, der ist irgendwie, der ist tot oder sowas, weißt du, nee.
Ja.
Nee, aber es war einfach, Also da war auch kein Fehler. Also das gab keinen Weinfehler. Mhm. Ja, es war nicht irgendwie korkig. Es war einfach schlecht.
Okay.
Also es war einfach...
Balsamisch oxidiert oder...
Ja, es war nichts beieinander, es war belegt, es war von allem irgendwie zu viel, es hatte keine gute Fruchtnote, es war alles wirklich nichts, es hat überhaupt nichts an Spätburgunder erinnert, mhm. Ja, es hatte nichts damit zu tun, also man hätte den irgendwo erstmal, also man gar nicht ins Burgund gepackt erstmal, ja. Sondern irgendwo in was Dickeres, also wo es kräftiger und dicker ist und dann macht es auch gar keinen Spaß. Ich meine, dann ist es auf dem Wein, der war gar nicht günstig, weil im Zweimarkt ist der dann wirklich richtig teuer. Und dann bleibt jetzt sozusagen, also was dann bleibt, weil wenn du sowas hast, also dann ist es, dann, und dann wundere ich mich immer, diese Sachen von dem tauchen ja relativ auf bei irgend so Soms und so.
Ja.
Ja, die den dann immer ganz feiern, weil das natürlich irgendwie naturnah und dann aus dem Burgund und sowas, dann wird es immer hart gefeiert. Und dann frage ich mich aber, war ich jetzt total bescheuert? Oder verstehe ich es einfach nicht? Oder ist das einfach nicht mein Stil?
Nee, du verstehst es einfach nicht.
Ich verstehe es aber nicht. Also, nein, ich glaube, das kannst du gleich. Warte, halt, ja. Machen wir gleich. Der Effekt an der Sache ist, dass man sagen muss: Also, auch du, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ja. Wir würden da ein Glas von trinken, wahrscheinlich nicht mal ganz. Und dann würden wir sagen: Oh, guter Lerneffekt. Haben wir was gelernt? Haben wir wirklich was gelernt? Teuer und Burgund muss nicht immer gut sein. Das haben wir schon mehrfach gelernt, das wissen wir. Es kann sehr gut sein, muss es aber nicht. Und in dem Vergleich mit naturnah Burgund und Dings muss es vielleicht gar nicht gut sein. Oder ich verstehe es nicht. Aber die Sache ist ja, dass es, also man muss jetzt in dem Punkt sagen, das, was ich jetzt daraus schließe und warum ich es auch gemacht habe, ich fand es, man muss das nicht älter werden lassen, auf gar keinen Fall, weil das dann auch
nicht,
also.
Das wird nicht klarer.
Das wird nicht klarer und nicht besser. Der Effekt ist, man muss jetzt die Sachen, die wir noch im Keller haben, eigentlich muss man jetzt loswerden, weil das kannst du da nicht liegen. Das wird ehrlicherweise, glaube ich, dass das in den nächsten 5 Jahren schlechter wird. Und dann hätte ich dann die Sorge, dass es sich dann vielleicht rumgesprochen hat bis dahin und dann kriegt man dann nichts mehr für. Dass der Hype kollabiert.
Ja.
Dass man dann nicht mehr mal was für kriegt.
Ja? Das könnte durchaus passieren.
Also ich meine, ich kann es jetzt nicht mehr in die Blindfluggruppe verkaufen.
Ach so. Sag mal, wie der Name ist?
Pierre Roche.
Also wenn jemand Pierre Roche kaufen möchte, schickt er Sascha
also,
eine E-Mail. Es gibt aber keine Discounts.
Also genau, es gibt keine Discounts.
Der volle Sekundärmarkt-Wahnsinn wird er jetzt mitgenommen.
Also
wo sind wir denn dann da im Sekundärmarkt?
Nur bei den Premier-Crews geht er schnell bis 600 hoch.
Boah, okay, und dann schmeckt das nicht. Das ist krass.
Genau. Und das ist dann nicht nur, also das ist dann nicht nur irgendwie, ich finde, das ist ja dann kannst du ja sagen, okay, das ist jetzt ein Learning, ja, fein. Aber es ist ja auch, also dann fragst du dich ja, dann hast du so einen Wein, der ist relativ teuer. So. Dann ist der so schlecht, also dann ist der so furchtbar, und dann willst du dem ja irgendwem verkaufen, dem du das dann auch noch erklären musst. Dann kostet der im Restaurant, würde der dann das Doppelte kosten. Also im Restaurant müsste der dann wahrscheinlich irgendwie, selbst wenn du das gut und günstig vom EK nimmst und sowas anbietest, wäre der wahrscheinlich bei 900 oder sowas.
Wie willst du? Aber nur in Deutschland. Lass mich nicht vergessen. Ja. In Frankreich gibt es etliche Restaurants.
Wäre dann bei 500 oder so.
Ja, du weißt auch, dass die billigste Art und Weise, Kosterie zu trinken, ist, nach Frankreich in bestimmte Sternerestaurants zu gehen, wo sie dann sagen, bitte eine Flasche pro Kunde und sie dürfen
vor Ort
nicht mitnehmen,
genau.
Und so weiter. Ja, okay. Vortrinken. Und ich glaube, in solchen Märkten taucht das dann eher auf. Und
falls dann da nicht so übertrieben ist. Aber selbst zum regulären Preis ist es dann immer noch so, dass du dann sitzt du da und dann hat sich jemand einen guten Burgunder ausgesucht, der einen guten Pinot möchte. Und dann kriegst du das ins Glas, was das da war. Und genau, normal, wa? Ich hab's nicht verstanden. Das kann schon sein.
Ja? Das war ironisch gemeint. Das ist das, was du von denjenigen zu hören kriegst, die das jetzt noch feiern. Es werden aber immer weniger, die das feiern.
Das glaube ich nämlich auch.
Oder das heißt, das glaube ich, das merke ich.
Ja.
Das ist ganz klar. Und was ich auch merke, ist, wenn mal jemand sowas dann in so eine normale Runde mitnimmt, weil er denkt, das räumt da jetzt alles ab, dann bleibt das ungetrunken stehen. Das habe ich, glaube ich, erzählt. Den Namen müssen wir ja nicht nochmal nennen. Das ist also so ein deutsches gehyptes Weingut, das dann jemand beim letzten VDP-Sause das dann mitgebracht hat, ja, wo also lauter gereiftere, also leicht gereifte VDP-Sachen von irgendwelchen Weingütern gespendet und auf einmal taucht dann da so ein Hype-Weingut auf und jeder probiert das mal und keiner trinkt es. Und derjenige, der das mitgebracht hat, hat, glaube ich, ein ganz, ganz langes Gesicht gemacht, dass er das alleine hätte trinken können, weil er dachte, er mischt jetzt mal irgendwie hier so
richtig auf.
Ja. Und wir können das direkt hier live fortführen. Wenn du in die Küche gehst, in den kleinen Kühlschrank, da steht ein Champagner, 85 Euro Missverständnis. Wo du auch so sagst, und auch super gehypt, Vincent Couche, was ist denn eine Solera, 12 Jahre alte Solera, ungeschwefelt, das ist sowas von durchoxidiert, 100% Reservewein in der Solera. Und das ist natürlich, ist das biodynamisch und sowas von hip, aber keine Sekundärmarktgeschichten, kann man normal im Primärmarkt kaufen. Aber 85 Euro und der steht da schon seit 4 Tagen. Und ich habe ein halbes Glas getrunken und das war so viel Oxidation, die mir in die Nase geschleudert wurde. Nur, ich hatte eigentlich Bock auf wildes Zeug. Ja. Ich habe mir dann aufgemacht stattdessen Chevillard. Das ist Savoyen. Ja. Das haben wir hier im Podcast gehabt. Das ist genauso wildes Zeug, aber gekonnt.
Ja.
Und das ist der 18er, der ist auch schon ganz schön gereift. Das ging mir überhaupt nicht darum, so nach dem Motto, ist es zu hart, bist du zu schwach oder sowas, sondern das war einfach nicht gut. Diese Oxidation willst du nicht mit Kohlensäure in die Nase geschmissen bekommen. Ich habe die gleich fast, und eine sehr ähnliche Oxidation, weil das ja auch sehr niedrig geschwefelt ist, glaube ich, oder vielleicht auch gar nicht, und sehr oxidativ ausgebaut, habe ich dann bei Chevillard bekommen, habe das mit Vergnügen getrunken. Es ging nämlich nicht darum, dass ich Spießer bin und klare, strahlende Weine
will. Nee, das muss es gar nicht sein.
So Bullshit, ja. Das Experiment sollte irgendwie taugen und dann...
Aber das ist immer die Frage, die ich mich dann zwischendurch, nämlich bei dem Jans Kram noch mitgefragt habe, ist, haben wir es tatsächlich auch, den zurückgehenden Weinkonsum, den wir ja haben, ja, haben wir uns den auch teilweise selber zu verschulden, also nicht wir, auch die Winzer und sowas, ja?
Das habe ich schon seit 2 Jahren gesagt.
Ja, das ist ja wirklich, ich meine, wenn du überlegst, das ist ja das, was die ganzen jungen Leute trinken, dann irgendwie so freakiges Zeug, ja?
Ja, und dann merken sie, dass sie mit Craft Whisky oder sagen wir mit Craft Gin, ja, und auch mit Craft Beer,
ja,
Sachen kriegen können, die sehr ähnlich dem Mainstream sind, aber damit sind sie auch gut gelitten und,
ja,
und hip,
ja,
und müssen nicht leiden.
Genau, und das ist dann sogar noch günstiger. Im meisten Fall.
Ist in den meisten Fällen auch noch günstiger.
Also da haben sie gesagt, müssen nicht leiden, ist geil. Und es wird ihnen nichts verdorben. Weil in dem Fall verdirbst du ja. Also, wie nochmal, wie willst du denn bleiben wir bei dem Wasenhaus, das ist ja vielleicht nicht okay, aber dann wie kriegst du das mit dem Preis hin? Selbst wenn der kostet regulär irgendwie 55, in einem normalen Restaurant kriegst du ihn dann vielleicht für 90. Ja. Was fair gerechnet wäre, sogar einigermaßen. Ja. Aber wie willst du denn 90 Euro erklären für einen Wein, der dann nur so leidlich ist? Ja? Der dann irgendwie, der dann vielleicht doch nicht gegen das Essen anstinkt und der dann nur so. Also,
du kommst also nicht hin, nein, es funktioniert nicht. Genau. Es funktioniert in keinem Fall. Aber wir klingen jetzt, also es geht ja jetzt nicht nur um alte weiße Männer trinken Wein, es geht darum, dass wir auf der Suche nach guten, anders gemachten Wein sind
voll.
Und nicht nur einfach anders gemacht. Nee. Und es gibt ja viele gute, anders gemachte Weine. Und was ich nicht verstehe, ist, warum in unserer traditionellen alte weiße Männerwelt das wunderbar funktioniert, dass sich Qualität durchsetzt und dass die Sachen gehypt werden, die eben dem Anforderungsprofil entsprechen. Also wenn wir hier jetzt über klare, kaltvergorene Moselchenweine, meinetwegen, aber dann sind die wenigstens richtig gut in der Art.
Ja.
Und wenn wir dann über, weiß ich nicht, Bordeaux oder Burgund reden wir ja doch eher über so erdige, ja, das ist ja auch durchaus ein bisschen naturverbunden, aber auch so ein bisschen poliert. Es gibt meistens eine Idee, was es sein soll. Ja. Und die Sachen, die super hip sind, sind dann auch genau, liefern dagegen. Und was ich bei dieser Geschichte, was du jetzt erzählst, eben nicht so ganz verstehe, ist, da gibt es ja Sachen, die dagegen liefern, die teilweise sehr erschwinglich sind
wie
meinetwegen jetzt Chevillard oder sowas. Und dann gibt es Sachen, die sind super hip und dann kriegst du das ins Glas und denkst, was ist denn jetzt?
Was ist denn jetzt los? Genau. Das ist ja schwierig. Also warum?
Und du kriegst alles dazwischen. Also du kriegst auch teure Sachen, die gut sind und billige Sachen, die schlecht sind und so. Man hat so ein bisschen Ahnung, der am lautesten schreit, löst den größten Hype aus.
Und das ist tatsächlich ja immer noch so, glaube ich, was erstaunlicherweise funktioniert, je höher der Preis ist, je lauter man schreit und je höher man den Preis macht, umso besser scheint es zu funktionieren.
Irgendwas muss passieren, damit das einmal Klick macht. Und dann bist du in dieser Liga und dann sind diese Mikroproduktionen natürlich einfach super, wenn du nur 2000 Flaschen machst jedes
dann
Jahr.
Ist es, dann ist es schnell weg, ohne Frage. Ja?
Mhm.
Aber es ist ja trotzdem irgendwie, ich glaube, es verhunzt ja mehr, als es bringt. Jetzt tun mir die Binnenwinzerphase fast ein bisschen leid. Das ist jetzt aber, also der eine braucht dem aus wahrscheinlich nicht leid tun, der Burgunder. Das ist ja völlig egal. Der verdient wahrscheinlich so viel Kohle mit seinem Zeug. Das ist so,
und es geht sowieso in 3, 5 andere Ecken als hier. Da musstet ihr euch wahrscheinlich richtig strecken, um das überhaupt in Deutschland zu kriegen. Und
aber dann hast du andere Sachen, habe ich letztens auf einer Karte, das muss ich noch ganz kurz, auch ein Burgunderwein von einem, wo du dich dann auch wieder fragst, auch sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Bin ich nur auf der Karte, habe ich nicht, kann ich nichts über die Qualität sagen. Aber Preis auch jenseits der 300, 400 Euro Meka sozusagen von einem jungen Winzer, der irgendwie aus Berlin kommt, Toni noch irgendwas, irgendwie so. Hat irgendwas im Burgund gekauft. Natürlich, ich nehme an, ich kann es nicht genau sagen. irgendwas natürlich mit einer Finanzierung, weil sonst kriegst du ja wahrscheinlich, oder es muss sehr reich, was auch immer. Mhm. Aber wo du ja sagst, okay, auch da wieder, der hatte hier einen Namen, ich mach das jetzt ein bisschen frei aus, das war nur was, was mir aufgefallen ist, was ich auch, einen fremden Namen und hat dann deine ersten Weine gemacht und dann gleich in dieser Preisklasse. Mhm. Wo du auch sagst, aber wo kommt, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt Romane, ja, mhm. die haben sich ja entwickelt, die waren schon immer gemischt teuer, aber auch nicht ganz am Anfang und sind dann immer teurer geworden, weil Qualität, Leistung und alles Mögliche zusammengepasst haben. Auch natürlich die ja. Einschränkungen und sowas, aber es passt zusammen und hat sich dann entwickelt. Dugard Puy ist teurer geworden über die Jahre, jetzt auch mhm. über die Jahre, die wir das kennen. Aber wenn jemand gleich eincheckt nach einem, was ist das, warum muss es, also warum muss man immer gleich, ich glaube, dieses, dass man sich immer gleich nach den ganz großen Preisen streckt, das ist ja auch was, was ich bei den Rieslingen ja auch immer, was ich ja finde, da tun sich ja auch keine Fallen mit. Ich glaube, dass das alles so teuer geworden ist, die guten Rieslinge, das ist mhm. bestimmt auch ein Punkt dafür, dass relativ viel noch in den Keller liegen könnte.
Darüber reden wir das nächste Mal irgendwie auch so ein bisschen über den VDP-Jahresbericht und so. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir es nur privat diskutiert haben, irgendwie in dieser Sommerpause mache ich endlich mal einen Überblick über dem, was wir hier schon besprochen haben, damit wir uns nicht wiederholen. Wenn du die Webseiten der norwegischen, amerikanischen ja. Hipster-Importeure anguckst, dann siehst du eine relative Jahrgangstiefe bei diesen Mikro-Hype-Geschichten. Und dann merkst du, dass einige eben auch hier mit großen Preisen prahlen und im Export sehen die Preise ganz anders aus. Das ist dann, ist da geht die Flasche dann für 22 weg, was auch noch viel ist, die hier 109 in der Liste kostet oder sowas, weil sie vielleicht in ein Monopolland ja. geht, wo dann irgendwie entsprechend höhere Steuern da sind und dann alles super, dann ist das teuer und dann stellst du fest, obwohl der ja nur ganz wenig macht, hast du dann da doch eine Jahrgangstiefe von 2-3 Jahren und der letzte Jahrgang fehlt sehr häufig schon. Ich habe dann neulich mal eine Stichprobe gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, nicht angebrachter Namen zu nennen. Aber es waren so ein paar Weingüter, deutsche Weingüter, die auch so in dieser Blase sehr populär waren, mit denen ich mal zu tun hatte. Deswegen hatte ich dann nochmal eine Liste. Und dann bin ich die mal so abgegangen und habe gesagt, okay, die Hälfte von denen hat im Zweifelsfall diese super fancy Distributionsdeals ja. schon verloren. Weil bei diesen super fancy bekannten Distributeuren, von denen halt 19er jetzt zum Verkauf sind. Und wir sind im Jahr 2024, habe ich das gemacht? Nee, ich glaube, kann sogar sein, dass ich Anfang dieses Jahres gemacht habe. Aber du sagst, okay, da liegen jetzt, selbst wenn die länger auf der Hefe liegen, etc.,
die müssen
liegen
schon nicht
vier Jahre, ja, die müssten jetzt eigentlich schon 2-3 Jahre raus sein. Was der dir irgendwie als Preis nennt und was er tatsächlich bekommt, das sind ja zwei verschiedene Dinge.
Aber das heißt doch aber trotzdem, da muss man jetzt, also wenn jetzt, bleiben wir bei dieser Natursache, wir tun uns doch keinen Gefallen damit. Also nicht wir, sondern in dieser Weinblase, jetzt wieder alte Weiße, man tut sich doch keinen Gefallen damit, die jungen Leute fallen doch da komplett raus, wenn wir das so weitermachen. Oder nicht wir, wenn die Winzer das so weitermachen.
Ja, wir haben darüber gesprochen, als Wein, das, ich habe das gesagt, Naturwein ist tot, das war eine Aussage.
Ich weiß
nicht, genau. Nicht von mir, das ist tatsächlich, wird, dieser Teil wird schwieriger, die Leute wollen wieder etwas trinkigere Weine. Ja. Und wir sind nicht die Leute, die 22-Jährige an den Weinrand führen, weil wir über 50 sind. Wir haben immerhin, weil wir haben immerhin Hörer, die etwas jünger sind, aber die sind natürlich alle schon viel tiefer in der Materie, weil sie schon Weinpodcasts hören. Und die haben wahrscheinlich gerade Schwierigkeiten, was die alten Männer hier absondern. Aber ihr wisst auch ganz genau, dass wir das eigentlich alles sehr gerne trinken. Und das ist im Moment, es ist in letzter Zeit schwierig geworden. Und vieles von dem Zeug hat einfach, ist nicht gut gereift.
Hat seine Schallgrenze erreicht.
Und das kommt noch dazu.
Ja, genau.
Und es ist teurer geworden,
nicht gut gereift.
Genau. Gleichzeitig gibt es eben Leute, die so einen Eingang zurückgeschaltet haben.
Und wieder sauberer geworden sind und so.
Ein bisschen sauberer geworden sind. 20 Milligramm Schwefel mal hier oder da oder so. Und auf einmal bist du viel näher an dem, was wir gerne mögen.
Aber das haben wir das haben wir vor Ewigkeiten mal gesagt, keiner hat mich dran gesagt, lass uns mal gucken, wie das altert. Mhm. Und jetzt machen wir das ja ein paar Jahre mit diesem Podcast und jetzt kann man feststellen, ja, vielleicht tatsächlich nicht so gut wie.
Wir werden demnächst auch nochmal darüber sprechen, wo das eigentlich alles hingeht und warum wir dann vielleicht doch gar nicht so sehr alte weiße Männer sind, weil wenn du dich mit dem Handel unterhältst, es geht überall runter. Stellt sich ein Bart, der ist halb grau.
Ich weiß, der ist nicht halb grau, der ist ziemlich grau, das ist alt.
Wenn du mit Leuten sprichst über Marktentwicklung und so, letztes Jahr hatten eigentlich viele Leute ein Massaker in Bordeaux erwartet und das ist ausgeblieben.
Ja.
Es ist jetzt nicht so super gelaufen, weil wir haben gerade, vielleicht haben der eine oder andere es mitbekommen, Jetzt haben wir 400 Euro, ist glaube ich was der Lafite-Preis jetzt ausgelobt. Also wir gehen noch weiter runter, das ist nochmal deutlich weniger als die 535, aber wir kommen von 900 vor 3 Jahren oder so. Und es geht also noch weiter runter, aber die sind ganz gut trainiert darin, eine sanfte Landung zu machen. Wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr nochmal runter, aber wahrscheinlich haben die auch die Hälfte ihrer vergangenen 2 Jahrgänge in irgendwelchen Lagerhäusern liegen. Aber das ist egal, die haben so viel Geld.
Ich meine, wenn der Unterschied zwischen 900 und 500, ich meine, das ist der pure Verdienst.
Also das Massaker ist ausgeblieben. Und dann habe ich so gedacht, ja, es wäre, ich meine, du kehrst ja auch zu Bordeaux zurück. Also du warst nie da. Du
find, aber ich finde, gut, die guten alten Sachen sind schön.
Ja, und die neuen sind auch nicht so schlecht. Also, und wenn sie nicht 14,5 Alkohol haben, dann ist es oder 15, das ist ja teilweise schon schwierig. Da habe ich zwei da Sachen im Keller, die dann auch so balsamisch werden. Aber unabhängig davon, also ja, es gibt offensichtlich doch noch eine auch jüngere Klientel, die jetzt auf einmal mal nach Bordeaux schielt und merkt, ach guck mal, zu dem Preis.
Ganz sauber, was
das heißt. Gute sauber und vielleicht auch ein paar ältere Sachen im Sekundärmarkt kriegen, die auch nicht so durchgedreht sind, weil er eben, weil das im Moment gerade keiner haben will. Und denken dann, ach guck mal, wir hatten bei unserem Weihnachtswein trinken 95er Ponte Canet und da war daneben diversen Premier Grand Cru etc. Jetzt, der war schlechter, aber der war, also der schlechter war sowieso nicht. Der war weniger Granate, aber der war immer noch ziemlich Granate und kostet irgendwie im Sekundärmarkt immer noch 80 Euro. Ja. Da sind dann natürlich Leute, die irgendwie gerade 600 Euro für einen gehypten Naturwein Premier Cru bezahlt haben, der nicht schmeckt. Denken sich, da kriege ich eine ganze Kiste für.
Ja. Original. Ja. Das ist wirklich. Und ist die Frage: eine oder 6 Flaschen?
Ja, genau.
Ja, naja, wirklich, aber genau, das hast du. Dann hast du nämlich den Effekt, dass du sagst, okay, dann nehme ich doch lieber das, oder hoffentlich dann das, wo du weißt, das passt, als dass du irgendwelche Sachen probierst, die dann. Also.
Es wird schwieriger, genau. Es wird schwieriger und je mehr von den, aber auch, dass eben auch von den gehypten Sachen doch ein paar gereifte Sachen im Markt sind. Liegt daran, dass einige Leute Geduld haben, aber auch daran,
dass keiner kauft.
Dass einige Leute, genau, oder dass einige Händler da noch ein bisschen was von haben.
Ja, oder dass dann irgendein Händler oder Privatmann feststellt, oh, schmeckt ja gar nicht.
Und das dann auf den Markt
schmeißt. Ja. Also ich glaube, dass das tatsächlich auch noch mehr passieren wird, jetzt in den nächsten Jahren. Gerade bei Riesling, glaube ich, bei den teuren, da werden die Preise auch nochmal runtergehen wieder. Also. Ob diese ganz toll, ja, aber.
Und Riesling ist ja jetzt das ist ein anderes Thema als
Naturwein, stimmt, ja, ohne Frage. Aber also diese Preisnummer dazu ist ja nochmal. Okay, gut.
Wein. Dieser Wein ist ein besonderer Wein. Ist ja meistens der Fall, wenn du was einschenkst. Aber er ist deswegen ein besonderer Wein. Also in der Kälte hat er alles versteckt. In der Kälte wirkte er, als hätte er relativ viel Holz. Dieser Wein ist aromatisch, also so dermaßen so eine Würzpaste. Ja, der hat so viel Druck, alter Schwede, und so viel würzige Intensität, dass das auch gegenwärtig die Frucht ein bisschen überdeckt. Das ist ein richtiger Brecher.
Könnte man den auch durchaus als Rotwein, glaube ich.
Ja, bestimmt.
Ja, wisst ihr, hätte ich den mal zu warm geschenkt, hätte ich gedacht,
das ist Rotwein, auf jeden Fall.
Ja, glaube ich auch.
Er hat in der Nase die ganze Zeit relativ viel Holz. Er hat so eine enorm würzige, feste Struktur. Ja, das ist so, wow, und ich habe das schon mal getrunken, also nicht diesen Wein, aber ich bin die ganze Zeit am Überlegen, von der Rebsorte her, fixt mich das an. Das hat aromatisch auch so ein bisschen was von, ja, wenn ich jetzt Rosenholz sage, denken alle an Traminer, ja, aber das ist eben nicht ganz so plüschig, aber es hat so was blumig. Gleichzeitig da drin, aber verschlossen. Also nicht so ein blumiges Bouquet.
Aber das ist, genau, verstehe ich.
Das rausschleudert, ja, genau. Ja. Sondern das ist, also diese Würzigkeit ist jetzt nicht nur so irgend so ein Thymian und Rosmarin und Fleischpaste und so, das ist auch alles da, ja. Sondern da ist auch noch so ein leicht blumiger Touch dabei. Ja. Und das habe ich schon mal irgendwo getrunken und das ist sehr charakteristisch für irgendeine Rebsorte und mir fällt jetzt gerade nicht ein, welche. Das ist so der Eindruck. Also wir sind bei einem enorm festen, wahnsinnig druckvollen Wein, der eine mittlere Säure hat, mittelplus, obwohl wir das ja nicht mögen. Also es ist nicht so säurearm, das hat schon da rund ein bisschen was weg. Der ist absolut furztrocken, das hat 0,0 Zucker, da wäre ich mir ziemlich sicher. Das hat auch wenig Frucht, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht mit weiterer Reife nochmal wiederkommt, die Frucht. denn da ist so viel Substanz und dieser feste Kern, der sich da so darstellt, da denke ich so, wenn da noch was aufgeht, da kann durchaus auch nochmal eine Frucht kommen. Würze ist ja schon ohne Ende da. Dann ist er wirklich, wie gesagt, sehr würzig. Er schiebt gut, er hat eine Wahnsinnslänge. Er hat auch eine große Dichte. Er hat nicht so viel Fett. Er ist nicht alkoholisch. Also er baut seinen Alkohol gut ein, sagen wir mal so.
Ich sowas müsste so gucken, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, wie viel es ist. Ja. Aber ja, finde ich auch.
Also es ist aber nicht brandig.
Genau.
Und die Länge ist schön. Die Länge ist nicht 200 Jahre lang, aber das ist trotzdem schön. Das ist ein echt gutes Holz, ist fein. Und dadurch, dass diese Frucht so untergetaucht ist, ist es für mich auch, also da fehlt ja so ein wichtiger Anhaltspunkt, was es sein könnte.
Voll.
Okay, geografisch wäre ich in Frankreich. Und einfach, weil ich eigentlich die ganze Zeit immer noch denke, ist es vielleicht doch so ein Chenin Blanc oder sowas. Wobei diese süße Frucht halt fehlt. Aber dieser Schub ist halt schon echt abgefahren. Alterstechnisch wäre ich durchaus ein bisschen gereifter. So irgendwo zwischen 8 und 12 Jahren.
8 und 12, 10 Jahre sind dann bei 14, also bei...
Zwischen 12 und 15 lang, zwischen 2012 und 2015 wäre meine Idee.
Ein kleines bisschen älter ist er.
Ja.
2,9.
Okay, gut.
Ist jetzt nicht so wahnsinnig so viel älter, viel. Genau.
Ist ja, sehr, sehr gut.
Ist reinsortig. Und ja, es ist Frankreich, stimmt. Und es ist, wenn ich das jetzt sage, dann kommst du wahrscheinlich drauf, es ist, weil ich mal geguckt habe letztens... Wir machen den jetzt so lange und wir hatten mein Lieblingsweingüter nur ein einziges Mal bis jetzt. Und nicht mal mit einem eigenen Wein.
Oh.
Sondern mit einem Zukaufwein aus der Nordrhone. Welches wäre eins meiner Lieblingsweingüter?
Ja,
genau.
Saint-Cosme.
Saint-Cosme mag ich wahnsinnig. Hatten wir einmal mit einem Viognier.
Ja.
Ansonsten hatten wir noch kein Saint-Cosme dabei. Kein Gigondas, kein...
Okay.
Ist erstaunlich, weil mir dachte ich, okay, ich trinke, mag das ja wirklich wahnsinnig gern.
Dann sind wir bei Roussanne oder nee, sogar bei Marsan.
Reinsortig Claret. Und das ist.
Gut, das assoziiere ich damit nicht so sehr.
Aber das ist glaube ich, diese Aussage. Es ist auch eine wahnsinnig kleine, also, das ist ein Le Post, also diese wahnsinnig kleine Lage, dieser knappe Hektar, den er da macht davon, also das Rot und Weiß sozusagen, das kommt wahrscheinlich noch nicht wieder raus. An Fläche, also an Flaschen. Mhm. Sehr schön, finde ich, sehr schön, auch sehr schön gereift. Ich mag es echt gern.
Also wahnsinnig gut, aber auch einer gibt uns ein Essen dazu.
Aber oder? Ich hole mal kurz die Flasche.
Ja, das kannst du aber auch wirklich zu so einem gegrillten Lammkotelett
oder?
Kannst du das servieren. Das kannst du richtig als Rotwein-Alternative sortieren. Servieren. Wahnsinnig schön.
Ah, 13,5 Alkohol. Das ist quasi für diese Region hier auch relativ wenig.
Wobei das die Rebsorte, glaube ich, auch ist, die nicht ganz so ausladend wird. Ey, das ist Kunst. Ich finde wirklich, das ist Kunst. Weil wir gerade darüber redeten, was einen nervt und so weiter.
Ja.
Das ist Kunst.
Und das so zu machen, oder? Und dann ist Wahnsinn. Finde ich auch. Und der kann es einfach.
Ja, und so blöd das ist, geht wahrscheinlich auch nicht ohne Schwefel, dass du das dann
so... Ich glaube auch.
Ja.
Ich würde noch mal einen kleinen Schluck nachnehmen. Mal.
Ich mache nicht, weil ich habe noch ein bisschen, aber wahnsinnig schön.
Oder?
Ist wahrscheinlich nicht ganz billig, weil es so wenig Flaschen gibt, ne?
Nee, die waren nämlich nicht so schlimm, weil... Ich glaube, weil es niemand kauft.
Selber schuld.
Ja. Cosme... Le Post Blanc. Jetzt, pass auf, fällst um. Gibt nicht viel, ja. 2022 bei Passion Vent, klar. Mhm. Und gibt noch 2010 bei Contour Norden. 2022 44,50.
Wow.
2010 35 Euro.
Um Gottes Willen. Hinder, Leute. Wir machen jetzt keine Werbung. Wiederholen das jetzt nicht, wie die heißen, aber.
Es irre, oder?
Spektakulär. Ja. Also wenn das 2010, also ein Jahr jünger als das hier.
Und 2010 war der bessere, das bessere, ja.
Kannst du so dann trinken, ja. Wunderbar. Ja, was für eine Granate, aber ich glaube, ich kann mithalten. Wir trinken vom Weingut von Höfel den Schatzhofberger Kabinett 2021. Cheers.
Cheers.
Ja. Mit dem Strohhalm? Mainzer Weinbörse. Oh, ich habe heute eine Geschichte abgegeben bei Meininger über Markenweine, die war anstrengend, hat aber Spaß gemacht. Und jetzt schreibe ich endlich auch den Weinbörsenbericht. Heute ist Dienstag, vielleicht schaffe ich es Donnerstag, bevor diese Folge live geht, dann auch damit live zu sein. Deswegen erzähle ich jetzt gar nicht diese große Auflistung, welche Weine mir besonders gut gefallen haben, sondern ich muss auch mal über mein Seelenleben reden.
Oh Gott.
Vortag Weinbörse. Also ich bin ja dieses Mal direkt aus Spanien zur Mainzer Weinbörse geflogen und war deswegen gezwungen, nach Köln zu fliegen, weil es keinen Flug mehr nach Frankfurt gab. Bin dann dort in den Regionalbahn gezogen. Meine Geiz-Oase hat dann gesagt, jetzt kann ich auch mit dem Deutschland-Ticket irgendwie fahren, dann fährst du schön den Rhein entlang an der Lorelei vorbei. Und so, es dauert gut 20 Minuten länger als mit dem ICE. Deswegen bin ich dann um 18 Uhr erst angekommen. Dadurch habe ich verpasst, was viele Leute gemacht haben, die Sektbörse am Vortag. Es gab auch noch eine Win-Win-Messe für Weine von aus Rheinhessen, Herkunftsweine aus Rheinhessen und davon der Nahe. Und es gab noch eine Biodynamica oder sowas, so eine biodynamische Weinmesse. Alle haben versucht, die Leute nochmal abzugreifen, die gerade in Mainz sind. Das hat, glaube ich, nur so mittelmäßig gut geklappt am Sonntag und Montag, weil die Weinbörse ist die wichtigste deutsche Weinmesse. Und deswegen gehen die Leute dann eher dahin. Aber seit 2 Jahren macht der VDP am Abend vorher auch noch eine Abendveranstaltung. Das war die zweite. Und die habe ich noch geschafft. Ich habe dann auch im Hilton gewohnt, direkt neben dem Messegelände.
So viel zum deutschen Geiz.
Nee, das passt. Das ist schon klar, geht schon. Hat mir auch die Möglichkeit gegeben, dann eben mit Kollegen zu frühstücken, um mal so ein bisschen zu schauen, was die so sagen. Bei dieser Abendveranstaltung ist es für mich so ganz angenehm, weil da treffe ich halt einfach dann auch viele Winzer und man gesellt sich dann doch immer zu denen, mit denen man gut kann. Und dann gibt es so ein paar Leute, die erzählen ja auch so ein bisschen, wie es wirklich ist. Und es ist tatsächlich nicht gut. Na, also als ich das erste Mal vor 20 Jahren als ganz normaler privater Weinkonsument an der Mosel von irgendeinem Winzer gefragt wurde, ja, wo waren Sie denn bisher hier so, als ich auf Weinreise war? Und erzählte den und den und der gefällt mir besonders gut. Da hörte ich, ja, das sind aber, der ist ja leider fast pleite. Und seitdem habe ich immer wieder gehört, ja, der verkauft ja nichts, der ist ja pleite. Und es ist nie einer von denen
pleite gegangen.
Wirklich, 20 Jahre lang warte ich darauf. Also jetzt hat es eine große Pleite in Österreich gegeben, aber so die krachende Weingutspleite, die haben wir irgendwie alle nicht erlebt. Und ich habe festgestellt, irgendwann, ich glaube, es war Matthias Meyerer, der mal zu mir sagte, ja, wer verkauft, hat recht. Das ist so eine Winzer-Geschichte. Und dann ist natürlich das Gegenteil nach dem Motto, ja, der ist fast pleite, also hat er nicht recht. Aber nur, dass die alle gar nicht fast pleite sind. Also Matthias hat das nicht gesagt mit dem Pleite, sondern nur gesagt, wer verkauft, hat recht. Deswegen sind so diese Geschichten, so dem geht es aber ganz schnell. Und das sind alles Latrinenparolen, da halte ich nicht so viel drauf. Aber wenn du dann bei der Abendveranstaltung in der Weinbörse mit jemandem sprichst, mit dem du eine lange, vertrauensvolle Gesprächsbeziehung hast, sozusagen, der sagt, naja, weißt du, also wir sitzen jetzt schon einmal in der Woche über der Excel-Tabelle. Ne? Also ich bin durchfinanziert bis minus 30. Minus 30 kann ich mit meiner Kostenstruktur so tragen, minus 30%. Minus 20 bin ich jetzt. Wir gucken jede Woche einmal irgendwie Eingang an Bestellungen und so weiter und so weiter. Wenn ich unter minus 30 rutsche, muss ich eben entweder die Kostenstruktur anpassen, sprich Leute rausschmeißen. Ja. Oder ich muss mir halt dann überlegen, mal einen Augenblick in die Substanz zu gehen. Das muss ich mir aber sehr gut überlegen, ja, ob ich das will. Und also so gar nicht drumherum geredet. Und wenn der dann aber sagt, weißt du was, eigentlich geht es mir noch ganz gut. Ich habe da so 2 Kollegen im Dorf, die füllen aktuell nicht, weil die haben keinen Platz für die Gitterboxen mit dem Wein, weil da steht noch so viel aus dem Vorjahr. Und die müssten vielleicht auch erst noch mal ein paar Flaschen verkaufen, um das
zu bezahlen,
die Glas, um die Flaschen zu bezahlen. Und wenn du das in dieser Kombi kriegst, dann ist das keine Latrinenparole mehr.
Das glaube ich.
Dann denkst du so nach dem Motto, er hat jetzt keinen Grund. Also ja, natürlich hebt er sich jetzt nochmal ab von den anderen, aber er sagt ja auch nicht, das sind VDP-Kollegen von mir, sondern das sind irgendwelche Leute aus dem Dorf, die ich sowieso nicht kenne. Das ist völlig wurscht. Ne? Also da denkst du so, das ist, also es, wie minus 20 sind wohl auch für viele im Moment tatsächlich, wir reden beim nächsten Mal über den Wirtschaftsbericht des VDP, der ist aber nur für das letzte Jahr, aber der lässt auch tief blicken.
Das glaube ich.
Steffen Christmann ist so ein Typ, der total Tacheles redet. Ich würde jetzt gerne sagen, er ist ein brillanter Redner, aber das stimmt nicht.
Aber er redet.
Aber inhaltlich, es macht viel Spaß, ihm,
ja.
ihm zuzuhören. Das schätze ich sehr an ihm, auch wenn ich ihn mal beruflich gefragt habe für Statements, egal ob für Schnuttendruck oder Weinwirtschaft. Der redet Klartext und er sagt, wir Deutschen haben diese Eigenschaft, wir steigen nicht ab, wenn das Pferd tot ist. Ja? Wir machen irgendwie und Corona, Klimawandel, es muss immer alles erst völlig over the top sein. Und dieses Geschäftsmodell, das sagt er übrigens in Gegenwart seines Weinbauministers in der Eröffnungsrede, das sagt er nicht mir. Ja. Also, und dieses Geschäftsmodell von Württemberg, der Vollsortimenter für den Weinhandel zu sein und alles zu machen, von Tetrapack bis großes Gewächs, ist am Ende. Ja. Und für alle möglichen Sachen wissen wir und haben wir akzeptiert seit teilweise 30 Jahren, dass das ganz billige Zeug halt aus China kommt. Nur beim Wein versuchen wir immer noch, ja, alles zu machen. Und es ist eigentlich auch nicht erst seit heute tot. Das Pferd, das riecht schon streng. Also, das, hat er so nicht gesagt, das sage ich jetzt. Ne?
Kammel unterm Arsch.
Aber wir machen immer noch so. Und du denkst so, ja, das geht natürlich zulasten der Nachhaltigkeit, ja, zulasten von allen möglichen geht das natürlich. Und er sagte, es ist an der Zeit, sich darüber im Klaren zu werden, dass wir bestimmte Dinge einfach dann sein lassen.
Ja.
Und das andere, was er ansprach, und das fand ich auch spannend, war der Mindestlohn. Und beim Mindestlohn habe ich mich so ein bisschen, ja, habe ich jetzt quasi die 360-Grad-Wende hinter mir.
Von nach? Bin ich gespannt.
Von? In meinen jungen Jahren war ich also ein Marktliberaler. Ich hatte das den Aufnahmeantrag für die FDP schon zu Hause liegen und dachte, Mindestlohn ist des Teufels und das ist alles ganz schlimm. Und dann habe ich aber die ganze Geschichte so mitbekommen. Es gab dann so die branchenweiten Mindestlöhne. Erstmal fing an im Baugewerbe, dann Gewerbe, dann kam das Arbeitnehmerentsendegesetz. Und immer blieben so die Katastrophen so ein bisschen aus. Und dann wurde es in den Nullerjahren wirklich heiß. Ja, erinnerst du auch noch. Da war der gesellschaftliche Zusammenhalt so ein bisschen gefährdet. Ja. Also da war irgendwann für mich klar, wenn der Mindestlohn jetzt nicht kommt, dann fliegen die Molotow-Cocktails. Dann haben wir echt Spaß und Schlacht.
Ja.
Und meine geliebte, bis dahin geliebte FDP, radikalisierte sich richtig. Das war also von marktliberal zu marktradikal, ja, und fing an, immer wildere Geschichten zu erzählen, was jetzt alles passiert, wenn der Mindestlohn kommt. Und am Ende waren sie bei der Story, 15 Minuten nach Verabschiedung des Gesetzes für die Einführung des Mindestlohns werden wir alle sterben. Und zwar einen grausamen Tod. Soweit waren wir dann.
Ja, ja, geil.
Das war dann der Punkt, ist natürlich übertreibe ich, liebe Leute. Klar. Das war der Punkt, wo ich tatsächlich politisch dann anders anfing zu denken, ich habe ja schon öfter gesagt, je älter ich werde, desto linker werde ich. Das ist ein bisschen komisch, andersrum ist normaler.
Aber mach mal ja lieber so rum als andersrum in dem Fall. Also.
Wobei, ich mache jetzt 360 Grad, nicht 180. Also ich war dann an dem Punkt, dann kam der Mindestlohn und es passierte ja gar nichts. Ganz im Gegenteil, es wurde alles besser. Ja, okay. Dieser unter Schröder eingeführte radikale Mindestlohn, im Niedriglohnsektor wurde aufgewertet. Es ging wirklich nach vorne. Und dann hatte ich mir das aber so angewöhnt, so nach dem Motto, ja siehst du, war da alles super. Und dann dieses klassische Argument ist ja immer, weißt du, wenn deine Bude nicht genug abwirft, damit du deine Leute auch nicht bezahlen kannst, dann ist sie auch nicht.
Gemacht.
Genau. Und dann kam die Erhöhung vor ein paar Jahren auf 12 Euro von einer Regierung, die ich auch gewählt hatte, weil ich ja immer weiter nach links rutsche. Und, und dann habe ich gesagt, ja, 12 Jahre, 12 Euro ist auch super. Und dann hat aber mein Freund Damian gesagt, nee, ist blöd. Und dann kam ich hier mit meiner Argumentation so, wenn die nicht noch abwirft und so weiter. Und dann hat er mir aber ganz, ganz höflich, ich glaube, seine Worte waren, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, hat er mir dann erklärt, warum das nicht so war. Und da habe ich wirklich was gelernt. Das fand ich interessant, weil er sagte, guck mal, da ging es um 12 Euro. Meine Kellner hier, zwei Leute verdienen 12 Euro. Plus Tipp. Tipp wird aufgeteilt unter allen Angestellten. Ich kriege nichts ab, aber auch die Küche kriegt ab und so weiter.
Genau.
Und wir haben den höchsten Share am Tipp und so. Alles super. Und die Statistik sagt, wenn wir jetzt mindestens auf 12 Euro erhöhen, dann hat der Damian hat da irgendwie 3 Euro pro Stunde mehr Kosten, weil er hat da nämlich einen Spüler, der da sitzt, der kriegt irgendwie 9 Euro und der ist auch nur 5 Stunden da. Und dann sind das 15 Euro am Abend, das würde er ja wohl können.
Ja.
Das Problem ist nur, wenn der Spüler auf 12 rutscht, dann sagt die Kellnerin, warte mal ganz kurz, der kriegt 12,7% vom Trinkgeld, ich kriege 12,20% vom Trinkgeld und ich ziehe mir blutige Socken aus. Ich werde jetzt übrigens Spüler.
Ja.
Und der Aushilfskoch, okay, der Aushilfskoch sagt, warte mal ganz kurz, der kriegt den gleichen Share vom Trinkgeld. Der Spüler verdient jetzt genauso viel und steht nicht am Feuer, sondern kann da seine Wasserspielchen machen. Ich werde jetzt auch Spüler.
Ja.
Also musste ich leider mal schnell
alle erhöhen.
Alle müsste ich eigentlich alle erhöhen. Dann kommt aber mein Chefkoch und sagt, warte mal ganz kurz, du hast gerade dem Aussichtskoch eine Gehaltserhöhung spendiert, mit der irgendwie bis auf 40 Euro Monatslohn an mich ran ist. Und jetzt reden wir übrigens auch über lauter Festangestellte, wo wir noch die ganzen Nebenkosten haben und so. Und dann hat er mir das so vorgegangen und gesagt, diese angeblichen 300 Euro sind leider 2.700 Euro. Und wenn du jetzt noch sagst, dass ich 30% Wareneinsatz habe, dann muss ich nicht 2.700 Euro mehr Umsatz machen, sondern ich muss ungefähr 4.000 Euro mehr Umsatz machen. Das ist gut. Falls wir jemals ein Video machen, dann ist jetzt hier die Katze auf den Tisch gesprungen. Katze, geh mal. Katze mag kein Wein. Aber die Gäste kann ich mir nicht schnitzen. Ja, also was machst du natürlich? Also nimmst du dem Spüler seinen Share vom Trinkgeld weg. Dann hat er am Ende netto nicht unbedingt mehr. Du kannst es so irgendwie so umverteilen, weil du kannst aber diese Löhne nicht mehr zahlen. Da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, 12 ist schon ein bisschen schwierig. Und jetzt kam Christmann und sagte, boah, der 15 Euro Mindestlohn. Also,
das kriegen dann auch alle, das kriegen dann auch alle polnische Pflücker.
Ja, Sascha, du bist sowas von out of date, da kommen wir gleich zu den polnischen Pflückern.
Pflücker heißen sie nicht, Ernter.
Saisonarbeitskräfte. Der durchschnittliche VDP-Betrieb hat 8 Mitarbeiter und was war das noch? 3 Aushilfen, 2 Auszubildende und 11 Saisonarbeitskräfte. Das ist so. Er sagt, die Mitarbeiter verdienen alle über Mindestlohn. Die werden auch bei 15 Euro sind die noch über Mindestlohn. Ja. Und der Vorteil ist natürlich, dass die Erntehelfer machen die schwerste Arbeit. Also es wird keiner aus der Buchhaltung sagen, oh, wenn die jetzt 15 Euro kriegen, gehe ich lieber pflücken. Also das passiert schon mal nicht. Aber es gibt also so ein paar andere Probleme, dass er nämlich sagt, naja, wir haben mittlerweile ja keine polnischen Saisonarbeitskräfte mehr. Unsere kommen mittlerweile aus Bulgarien und Rumänien. Und das sind Länder mit einem Mindestlohn von 3,80 Euro und 4,50 Euro. Ob das jetzt direkt 15 Euro sein müssen, ich habe das übrigens nachgeguckt, er hat sich da massiv geirrt. Von der 4 sind die weit weg. Oh. Der aktuelle Mindestlohn ist, glaube ich, 3,20 Euro und 3,80 Euro in Bulgarien und Rumänien oder sowas. Das erinnert mich an meinen Freund Paddy, der sagte, das Sony Center am Potsdamer Platz ist wahrscheinlich das größte Bürogebäude der Welt, das zur Hälfte von osteuropäischen Geschichtsprofessoren gebaut wurde. Die haben alle ihre Kündigung an die Unis ausgesprochen, sind alle rübergekommen, als in Berlin so viele Bauarbeiter. Mit dem Entsendegesetz haben die nämlich alle auf einmal
richtig Kohle verdient.
Und da hast du mit ein paar, ja, als Hilfsarbeiter, das waren ja keine, gelernte Geschichtsprofessoren, ja, keine Maurer. Als Hilfsarbeiter hast du da mehr verdient. Also diese Saisonarbeitskräfte und bitte nicht falsch verstehen, das ist ja vollkommen richtig, das ist ja auch ein EU-regulierter Markt. Wenn die hier sind, die müssen ja nicht in die hiesigen Sozialsysteme einzahlen, nicht zwangsweise, die gibt es Möglichkeiten, das zurückzubekommen. Es gibt logischerweise einen Lohnsteuerjahresausgleich, wenn die nur über eine bestimmte Zeit da sind und sie dürfen selbstverständlich ihre Kinder auf die Steuerkarte eintragen. Das wäre ja auch arg diskriminierend, wenn nicht. So, und wenn jetzt also so ein Mensch hierher kommt und der fängt im März an mit Weinbergsarbeit, dann macht er Spargelstechen, dann geht er Erdbeeren pflücken, dann macht er wieder Weinbergsarbeit, also dann Laubarbeit und so weiter, dann pflückt er Kirschen, dann Äpfel und dann Trauben und geht nach 6 Monaten zurück. Der hat einfach mal
seinen Jahresverdienst drin.
Oh, der hat deutlich mehr verdient als sein Schwager, der vielleicht Pflegedienstleiter im Universitätsklinikum von Bukarest ist. Ja. Und dann kannst du dir mal überlegen, wie lange das dauert, bis der auf die Idee kommt, das auch zu machen, weil das sind ja nur 6 Monate Arbeit. Ja. Zu Hause arbeitet er dann 3 Monate an seinem eigenen Haus, dass er sich damit bauen kann. Und 3 Monate arbeitet er vielleicht dann noch im Pflegedienst oder was weiß ich was. Also das ist ein gewisser Brain Drain. Also ich weiß, dass die Polen damals nicht besonders glücklich waren über einige dieser Entwicklungen, weil die wirklich viele Leute verloren hatten. Natürlich, die schicken Geld zurück, das passt dann schon wieder. Gut, das war jetzt sehr politisch. Tatsache ist einfach, dass es für die VDP-Güter noch der geringste, oder die sind noch diejenigen, die das am ehesten wegstecken können, diese 15 Euro. Aber 15 Euro ist halt schon echt viel Geld. Vor allem, wenn du dann weißt, das geht fast brutto für netto durch und das sei den Menschen gegönnt, aber es funktioniert im Moment vielleicht so nicht. Und jetzt bin ich, also deswegen mache ich 360 Grad von, ich bin total dagegen zu, ich bin total dafür zu, mittlerweile, okay, 15 Euro Leute jetzt und auch ohne jede Ausnahme für Saison und so weiter und so weiter. Da könnte man, glaube ich, noch ein bisschen smarter. Und das hat auch Herr Christmann angesprochen, dass es wär schon mal viel damit geholfen, wenn die Weinbranche nicht die erste, sondern die letzte Branche wäre, die 15 Euro umsetzen muss, weil da sind 2 Jahre Umsetzungszeit. Ja. Aber im Wesentlichen wäre natürlich klar, weil jetzt müsste man mit Saisonarbeitskräften sich nochmal überlegen, weil man kann ja darüber kommen, über die Möglichkeit, dass die eben steuerlicher besser gestellt sind, weil sie hier oder auch Sozialversicherung sind, quasi hier einzeln. Kann man ja bestimmt was machen. Früher wurde das so gemacht, dass denen dann einfach wahnsinnige Mieten in Rechnung gestellt wurden. Einige, da wurde aber dann auch ein Riegel vorgestellt. Das habe ich mir zumindest mal erzählen lassen, weil die zahlen ja so ein bisschen für Kosten und Logis dann auf dem Weingut.
Genau.
Und dann wurde einfach da erhöht. Aber das ist, glaube ich, mittlerweile, das war auch nicht nett. Also finde ich auch nicht gut.
Das ist dann Ausbeute, genau.
Ja. Bevor es losgeht mit der Weinbörse, am Samstag ist die Sektbörse, da war ich nicht. Und auf der Weinbörse oder auf der Abendveranstaltung der Weinbörse war dann auch Sekt nochmal das Schwerpunktthema. Da gab es sehr viel Sekt, auch guten Sekt. Aber ich fand das lustig, weil ich ja Anja auch getroffen habe. Und wir haben darüber gesprochen. Das macht nichts, jetzt kommt dann das Vogelspielzeug unserer Katze.
Ich dachte, Melanie die Pfiffe.
Genau, jetzt geht es hinter die Katzen am Start. Und dass wir so darüber sprachen, du, Flo, Anja, ich, durch diese enormen Champagnerproben, die gemacht haben, sind wir alle gerade an so einem Punkt, wo wir sagen, ja, Schaumwein ist schon super,
ja.
Aber so, ob das wirklich alles so super komplex ist, so eine eigene Welt und so weiter ist, da müssen wir nochmal drüber überlegen. Genau. Und jetzt geben die gerade alle Vollgas. Kann aber auch sein, dass ich mich da einfach auch einfangen lasse, weil es war ja jetzt bis zur Weinbörse nichts zu erzählen, weil der neue Jahrgang noch nicht da war. Und jetzt haben die gerade das Sektstatut gepusht und deswegen machen sie gerade alle. Aber ich fand das lustig, dass Anja auch sagte, oh, dann kommen die da mit ihren Zero-Dosage-Riesling-Sekten, das ist schon bretthart. Also, also die allermeisten von denen braucht man nicht wirklich. Also da ist auch noch Findungsphase.
Da gibt es auch noch Findungsphase, das ist schön.
Dann haben wir bei Jülk haben wir dann einen probiert, der ist wirklich toll gewesen. 2015, eine große Reserve. Und der hatte 100 Monate Hefelager und war ganz niedlich. Ganz niedlich, ganz niedrig geschwefelt und war, aber hatte viel Zug und Klarheit und war ganz toll. Aber habe ich so gedacht, okay, 55 Euro, wir haben hier unsere Champagner-Bucketliste, da haben wir gesagt, so Charles Dufour, wo man was Wildes, weil wir mögen ja das wilde Zeug, wenn es gut ist. Oder wenn der nicht liefern kann, dann seine Schwester Julie, da bist du auch bei 55 Euro und dann bist du bei einem Champagner, bei dem ich sage, den muss man einmal im Leben getrunken haben. Ja, 55 Euro ist halt echt auch in der Champagne noch viel Geld. Und das wird dann noch zu entscheiden sein. Allerdings kann ich euch sagen, dieser 15er Jürg ist echt große Klasse. Das ist ein schöner. Und auch Daniel Wagner, auch so eine spannende Geschichte, der macht eigentlich seine Sekte bei Volker Raumland oder Volker Raumland macht sie für ihn. Er sagte, hey, ich habe null Beef mit Volker und das macht super. Aber es gibt einfach eine Sache, die mich immer gefuchst hat. Nämlich, dass ich meine Weine für den Transport zu Raum dann schwefeln muss. Das ist mit Tanken und so, du kannst nicht ungeschwefelt, das weil es nicht hermetisch abgeriegelt ist. Und ich wollte immer einen Sekt machen aus ungeschwefelten Grundwein. Und die einzige Möglichkeit war es halt selber zu machen. Deswegen macht er jetzt selber Sekt. Und hat den ersten da, der war auch sehr, sehr schick. Und ein Tipp auch ist ganz spannend, weil das ist jetzt dieser und nächster. Sind ohne Jahrgang, sind eigentlich Jahrgangssekt. Ich glaube, es ist 19, ist der aktuelle. Aber die sollen noch eine Reserve kriegen und es soll eine zweite Linie geben. Okay. Und die Reserve soll auch eine Solera Perpetuelle Reserve werden, aber nicht zu 100% zum Glück. Dann schmeckt das so wie das wie ein kleiner Kühlschrank. Und es ist auch ungeschwefelt tatsächlich und so. Aber da kann man natürlich im Moment auch einen Jahrgangssekt kriegen, der aber übernächsten Jahr, wenn dann die Solera braucht, ja 3 Jahre, um die zu haben, dann kriegt er die Reserve. Und deswegen ist der gerade nicht ausgezeichnet und auch bleibt auch in der Preisrange, weil danach, wenn dann der mit Reserve kommt, dann kommt auch gleichzeitig der Vintage, der kommt auch später dann.
Ein toller Platz, ja.
Ganz spannend. Der erste Tag war schwierig. Der Anfang war schwierig. Ich stand dann da irgendwann und dachte, was mache ich hier eigentlich?
Ich habe das schon gehört, dass das nicht so geil sein soll, 24.
Nee, das war okay. Ich hatte vorher mit Carsten gesprochen, der dich schön grüßen lässt. Carsten Kabers ist ein Hörer von uns, der auch bei unserer letzten Blindflug Charity Bash dabei war und der auch in Mainz war. Und der sagte, ich glaube, ich habe ein paar Mal Wiesbaden gesagt, wenn ich Mainz meinte. Ne? Ich kriege das immer durch.
Also
es geht um die Mainzer Weinbörse die ganze Zeit. Der hatte nicht so viel Gutes gehört, aber ich hatte vor dem ersten Tag mit Kim und Sam von Weinplus gefrühstückt. Ja. Das ist der Vorteil, wenn er im Hilton Wurzel ist, grenzt direkt an die Rheingoldhalle. Und die hatten gesagt, nee, also die guten Weine sind teilweise sehr, sehr gut. Es gibt einige sehr strahlende. Und da war ich also schon so ein bisschen eingestellt. Und das stimmt auch. Also es, in der Breite ist es nicht so gut.
Ja, das meine, genau.
Aber es gibt extrem gute Weine. Ja. Es gibt genug gut zu trinken. Sagen wir mal so. Es gibt sowieso zu viel Wein.
Aber das hatten wir davor, ja.
Ja, also kein Problem. Ich kam dann dahin und ich habe dann probiert. Ich habe mit der Pfalz angefangen und dann probierst du so. Und dann habe ich 2 Stunden lang probiert und war die ganze Zeit nur am Meckern. Also in meinen Notizen.
Ja, geil.
In meinen Notizen meckern. habe ich irgendwann gesagt, bist du schlecht drauf? Das wäre für mich wirklich schade, weil ich weiß, dass es ja viele Leute gibt, die das interessiert. Und dann habe ich mir so ein bisschen durchgeblättert in der ersten Kaffeepause. Dann habe ich gesehen, nee, ich glaube, ich bin nicht schlecht drauf. Rebholz, ich habe leider so ein schlechtes Gedächtnis für diesen Job, eigentlich ziemlich schlecht. Ich weiß nicht mehr, ob ich im letzten oder im vorletzten Jahr Rebholz so gefeiert habe, weil die 4 Ortsweine gemacht haben, die ganz unterschiedlich, aber alle wahnsinnig gut und alle sehr Pfalz waren. Aber sie waren darunter dann unterschiedlich und das waren, glaube ich, dann so diese 4 Bodentypen meinetwegen oder was auch immer es war. Und dieses Mal war es so, der erste Wein war der Buntsandstein und der war langweilig. Die überleben das, wenn ich das mal sage. Deswegen sage ich das mal, wir wollen ja eigentlich keine Verrisse, aber der war langweilig. Und dann kam vom Schiefer, aber leider war der ein bisschen besser, aber auch.
Okay.
Und dann kam der zweite Schiefer, nämlich rotliegenden, und der war richtig geil. Richtig schön. Und dann kam als letztes der Muschelkalk und der war auf eine andere Art auch sehr, sehr schön. Der war fast so schön wie der rotliegende. Und dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, weißt du, wenn ich das differenzieren kann,
ja, dann bist du doch nicht schlecht
drauf. Dann bin ich nicht schlecht drauf. Dann habe ich noch heute, dann kann ich das, dann muss ich nicht aufhören zu verkosten, dann passt das schon. Und es ist ja auch völlig normal, dass auch ein Spitzenbetrieb wie Rebholz jetzt aus so unterschiedlichen Lagen nicht jedes Jahr immer nur Granaten zieht. Hey, aber ich dachte so, was mache ich hier eigentlich? Du hast ja die Gourmillot-Zeit mitbekommen, wo ich hier dann oftmals stand in der Küche. Ich habe gerne im Stehen verkostet und dann verkostest du da so 12 Weine hintereinander und dann feilst du da mit dir. Sind das jetzt 86 oder 87 Punkte? Und eigentlich ist das scheißegal. Ja, eigentlich ist das völlig, völlig Latte. Ich weiß, dass viele Hörer diese Berichte auch lesen, die das Blog sonst nicht lesen, lesen diese Berichte, weil sie sich da Einkaufsinspirationen abholen. Aber meistens geht es ja darum, dass ich sage, ich habe hier was entdeckt, ich habe da was entdeckt. Mhm. Es gibt Steady-Unterstützer, die die Arbeitsmappe kriegen, wo auch dann so eine Differenzierung stattfinden würde, was normalerweise im Podcast oder auch im Blog nicht stattfindet. Ich würde nie sagen, der Rotliegende ist langweilig oder der Buntsandstein ist wirklich langweilig. Nimm so lieber 2 Flaschen vom Dings. Ja. Aber die machen das dann so. Und dann dachte ich aber so, ja, muss man seinen Konsum so optimieren? Also der typische Rebholz-Kunde, der wird im Zweifelsfall eine Flasche von jedem kaufen und wenn er mal eine nicht so gut ist, dann trinkt er die und dann nur zur Hälfte und dann den Rest kocht er dann. Und dann so. Ich so gedacht, was ist jetzt mit dir los? So, ja? Also, weil es geht nicht darum, dass ich meine Hörer jetzt hier irgendwie abkanzeln will, sondern ich optimiere meinen Weingenuss genauso. Ja. Ich will auch nicht nur so eine halb gute Flasche aufmachen und dann kochen und so. Aber dabei ist es doch eigentlich kein Beinbruch, habe ich so gedacht. Naja, dann habe ich weitergemacht und dann wurde es am Nachmittag auch viel besser. Ich habe dann die Nahe gemacht, habe mich mit Rebecca Krusius unterhalten, die wahnsinnig nett ist und viel zu erzählen hat. Und auch jemand, der... für die Katze. Und auch jemand, der so No-Bullshit-mäßig unterwegs ist. Und dann habe ich sie gefragt, wieso hast du eine Zukaufkapsel auf dem Weißburgunder? Sie hatte auf Blanc Noir und Weißburgunder hatte sie Zukaufkapsel. Und dann sagte sie, Frost war total schlimm. Und dann normalerweise sagt sie, es ist ja so, dann hast du da so ein bisschen was. Und dann füllst du das mit Adler, also den eigenen Krabs.
Ja.
Und dann hast du so ein paar Outlets, da zeigst du das. Mainz zum Beispiel. Ja. Und das ist ein paar Gastronomen, da geht er auf die Flaschenkarte, da kannst du auch nicht auf einmal mit dem Zukauf tauschen, ne? Und so, der will genau eine Karte drucken und so. Aber ich habe in diesem Fall eine kleine Ernte gehabt und dann habe ich Freunde gehabt, die hatten einen Berg, der war verschont geblieben vom Frost, habe ich hingefahren, habe ich mir das angeguckt, habe es probiert, habe gesagt, das ist super. Ich gesagt, komm, kaufe ich euch ab, haben wir das geerntet und dann habe ich meine wichtigsten Kunden angerufen und gesagt, hey, ich sage euch, das ist genauso gut. Ich würde das gern zusammenfüllen.
Ja.
So, zusammen. Was ja aber auch bedeutet, dass sie den Preis für den Gutswein zahlen, obwohl sie Zukauf kriegen. Dann müssen aber sie haben alle Jahr gesagt, ist okay, wir vertrauen dir, wenn du das sagst, dann passt das schon. Weißburgunder ist traumhaft, ja, super gut. Die machen sowieso sehr guten Weißburgunder. Toller Gutsweißburgunder. Und das war alles so entspannt. Und da fiel mir auf, was das Problem war. Es gibt in der Rheingoldhalle einen Raum, der hat kein Tageslicht. Da war letztes Jahr die Nahe und die, ich weiß nicht, die Nahe und die Pfalz, glaube ich, drin oder sowas. Und die hatten sich beschwert und die wollten nicht. Und dann haben sie die Pfalz in den Flur davor gerückt. Und er war so eng und er war so pickepacke voll, dass ich die ganze Zeit nur mein Glas über die Köpfe halten konnte und irgendwas eingeschenkt bekam. Und ich hatte quasi die halbe Pfalz, 3/4 der Pfalz verkostet, ohne ein Wort mit irgendjemandem zu wechseln.
Das ist ja wie so eine
schlechte... Wir in der Küche stehen. Ja. Ja, in der Küche und jeder Schluck gibt 1,50 Euro. Das war ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, das war ja, diese Gourmillot-Geschichte war ja wirklich pro Wein dann irgendwie 18 Euro für ein volles 12er-Set oder sowas. Und als das erste Mal hier 2000 Flaschen Wein angeliefert wurden, dachte meine Frau, oh wow, mein Mann hat endlich einen ordentlichen Job. Und dann war alles durch und dann habe ich ihr die Rechnung gezeigt, die ich geschrieben habe. Sie hat, das war jetzt die erste Woche, oder? Und dann die nächsten beiden Male, wenn diese Weine kamen, meine Frau hat gesagt, oh, ist wieder Mindestlohnmonat, womit wir wieder beim Thema werden. Und der war damals 9,80 Euro. Und auf jeden Fall... Und es war ja, wenn ihr euch fragt, liebe Hörer, warum hat er eigentlich, nachdem er beim Gummiot, also weg war, der Gummiot hat ja den Verlag gewechselt und das ganze Team wurde gewechselt. Und warum hat er eigentlich nie wieder irgendwo angefangen? Ich habe einmal, glaube ich, angefragt bei Gerd Eichelmann oder bei Harald Scholl für Vinum, ob die noch Leute suchen. Aber es funktioniert erstens gar nicht wegen meiner ständigen Spanienaufenthalte im Sommer. Aber es ist auch tatsächlich, ist es eigentlich wahnsinnig albern. Oder ich fand es schwierig, hier in der Küche zu stehen und irgendwie einen namenlosen Weißburgunder von einem mittelmäßigen Naherzeuger zu probieren und darüber zu diskutieren, ob jetzt 85 oder 86 Punkte. Mhm. Und dann gingen nämlich die Geschichten wieder los, ja, und also kaum war ich aus diesem fiesen Flur raus.
Wurde es besser.
Hat mir das alles wieder viel Spaß gemacht. Ah, ja. Und das ist, weil dann kommen wieder...
Setting ist das A und O, wa?
Es ist das A und O. Ja. Und dann war es wirklich so, am nächsten Morgen wurde es dann auch wirklich krass mit Rheinhessen. Weil ich war natürlich ganz früh dran, also möglichst sofort da zu sein. Und dann hatten die alle nicht so viel zu tun. Und dann Rheinhessen war so schön, weil die Burgundersorten und der Silvaner in Rheinhessen so wahnsinnig gut geworden sind in 24. Und Daniel Wagner, der ein unglaublich angenehmer Gesprächspartner ist, der hat ja immer gesagt, er wollte immer Bauer werden. Und also, glaube ich, noch so eine Mischwirtschaft. Da hat er sich doch für diesen Winzerberuf entschieden und so, aber der ist totaler Landwirt und der redet gerne über seine Produkte, nicht weil er gerne redet, sondern weil er seine Produkte so liebt. Ja. Und so, ja. Dann haben wir so den Silvaner probiert und gesagt, ja, der Silvaner ist geil, das hat er 7,0 Promille Säure, das ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass wir wieder so richtig schön Säure haben. Und dann strahlt er mir, also ich bin ja damit auch so wahnsinnig erfolgreich, weil meine ganzen Kollegen aufgehört haben, das zu machen. Also so pragmatisch, ja, sehr schön. Lustige Art. Und er ist immer fröhlich und dann sagt er so, dann haben wir den Weißburgunder probiert, der auch fantastisch ist, der einfache. Dann sagt er, ja, den haben wir dieses Jahr zu 100% im Holz. Ja, das ist halt so, der hat halt auch so eine schöne strahlende Säure, ist reif. Und er sagt, für irgendwas müssen ja diese scheiß 4 Hektar Frostschäden im Herkrets gut gewesen sein. Die ganzen Fässer waren ja frei. Haben ja nichts geholt. Dann kannst du auch den ganzen was. Bei uns ist das immer nur Holz und Stahl. Ja. Ne? Und so, und da kannst du ja auch alles reintun. Und so.
Wurscht, ist schön leer sonst.
Und, so, ja. Und dann kam er eben mit seiner Schwefelgeschichte mit dem Sekt und so, der sehr schön ist. Und dann hast du sie, ja, das ist eigentlich Weinbörse. Hm. Ja, also, und da hast du so gemerkt, so, das ist. Also, das fand ich, oder bei Bischel, dass man auch mal so, da waren wir halt auch unter uns, waren wir zu zweit. Das ist immer so, sagst du, dieser Weißburgunder, haben einen wahnsinnig guten Weißburgunder, Gutswein. So ein Gutswein, wo ich noch 6 Flaschen kaufen würde und sagen würde, 2 trinke ich mit Vergnügen dieses Jahr und dann möchte ich jedes Jahr die Entwicklung dieses schönen Gutsweins. Und ich habe den im Glas gehabt und gesagt, what? Habe ich gesagt, warum ist der denn jetzt eigentlich 2 Liegen besser als dieser banale Grauburgunder von eben? Das tat mir sofort leid, dass ich das so gesagt habe. Das sagt mich der Kellermeister auf der anderen Seite, das ist also keiner von den Runkels, keiner von den Brüdern. Ne? Sagt er, ich habe den lange nicht mehr probiert, den Grauburgunder, war total entspannt. Probiert, ja, da ist schon ein gewisser Unterschied zu spüren. Also, das ist eigentlich viel mehr dann die Geschichten, für die lebt man dann eigentlich mehr. Also ich kann empfehlen, die Rieslinge in Rheinhessen sind auch toll. Ich glaube, Rheinhessen hat insgesamt ganz gut, außer dass sie natürlich teilweise ein bisschen Frost hatten, aber das war vor allem Daniel Wagner. Silvaner auch, um mal doch mal 2, 3 Weine zu empfehlen, was ich ganz schön fand, Gunderloch. Und wenn Daniel Wagner sagt, die Kollegen machen das ja nicht, dann, weil er da unten in Sieversheim sitzt. Also Gunderloch macht noch Silvaner und hat jetzt sozusagen Wittmann nachgeeifert. Wittmann hat vorletztes Jahr angefangen zu sagen, drauf gepfiffen, ich mache jetzt hier keinen braven Silvaner mehr, ich mache jetzt Natural. Der macht ja einen richtigen Maischewagon und so. Das ist ein spannender Wein. Und bei Gunderloch ist es nicht ganz so krass, aber es sind beide Lagen hier separat ausgebaut, mit Amphore und ein bisschen Maischenstandzeit, nicht auf der Dings, ich glaube Amphore war dabei, und unfiltriert und so, tollen wilden Silvaner gemacht. Und Gutzler hat sowieso deren Anlage ist jetzt, ich wüsste jedes Jahr ein neues Etikett drucken, dieses Jahr ist er 92 Jahre alt. Da stehen wir drauf, letztes Jahr schon 91 Jahre alt, ist ja 92 Jahre alter Silvaner, auch wunderbar gelungen, diese 3 Silvaner fand ich super. Und da habe ich so richtig gemerkt, das macht mir viel mehr Spaß. Ich habe auch am zweiten Tag 50 Weine weniger verkostet als am ersten. Oh. Also ich habe im ersten wirklich 203 Weine verkostet. Im Stehen, das ist ja fast nur ein halber Tag, weil erstmal kommt die Eröffnungsrede und so, es geht dann um 11:30 Uhr los. Und geht dann, glaube ich, bis 18 Uhr.
Das ist fleißig.
Ja, weil du in der Pfalz halt immer nur das Glas hingehalten hast.
Na gut, wir redest nicht, trinkst nur, also verkostest nur.
Verkostest, spuckst aus, holst du den nächsten, gehst weiter. Ich glaube nicht, dass ich die Weine besser finde, weil mir jemand eine lustige Geschichte erzählt. Ich glaube, dass ich das, wie gesagt, bei den Reports mit den vier Ortsweinen, das zeigt für mich schon. Also, wie gesagt, der Rotliegende ist.
Es macht bloß halt dann mehr Spaß.
Viel mehr.
Ja, ja.
Du schaffst nicht so viel, aber dafür hast du in dir was zu erzählen.
Aber das ist ja das, was wir immer gesagt haben: 100 Punkte machen nicht den Wein aus, sondern nur die Gesellschaft und der Ort.
Ja. Unbedingt.
Das ist dann auch, das trifft ja genau die Kerbe, wa? Das ist dann genau. Also.
Unbedingt. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel den 15er Sekt von Jülk sich organisiert, dann wird er den trotz 55 Euro wahrscheinlich auch mit anderen Augen. Das ist dieses Jehova-Wein-Phänomen mit anderen Augen. Das muss man probieren. Ich glaube schon, das ist ein. Achso, ich muss noch eine Sache muss ich noch ergänzen. Wir haben ja bei dem Sauvignon Blanc, den wir mal getrunken haben, muss haben wir mal gemacht. Und ich bin jetzt wieder, Trautsabele macht eine harte Sauvignon Blanc von Trautsabele. Das ist schon ein besonderer Wein. Also Trautsabele hat, Württemberg hat ein unglaubliches Händchen für Sauvignon Blanc, auch wenn der manchmal 5 Gramm Restzucker hat und du dich fragst, ob der irre ist.
Aber es passt. Das passt nur super.
Ja. Wobei der Hades hat keine 5 Gramm, der hat einfach allerfeinstes Holz und ist richtig großer Sauvignon Blanc. Das haben wir vielleicht fast vergessen bei unserer, muss man mal getrunken haben. Nur mal, wenn man aus Deutschland kommt, natürlich. Das ist schon sehr stark. So, Wine. Schon leer?
Fast. Mini-Schluck. Es hat schon Säure.
Ich habe schon Humpen eingeschenkt, ja.
Hat Säure. Merkst du vor allen Dingen hier unten im Abgang, wa? Finde ich. Das ist eine ganz taube, glatte Säure. Ja. Ich habe erst an einen Kabi gedacht. Also. Ja. Klarer, sauberer Kabi mit einer schönen Frucht, eine schöne Säure tatsächlich.
Ja, und dann hast du hoffentlich aufgehört zu denken.
Ja, dann war ich noch dabei, wie süß ist das? Mhm. War ich mir nicht ganz sicher, ob das Frucht oder Süße ist. Es hat aber schon, also es hat schon ordentlich Süße, aber es ist sehr schön gepuffert durch die Säure. Ja. Sehr schön, die Säure liegt doch jetzt, merkst du, das ist kein klebriger Mund, sondern die Säure legt sich noch so drauf. Es war ein wirklich, wirklich schöner Kabi. Hatten wir schon wahnsinnig lange nicht.
Wahnsinnig lange, ich glaube, du hast... Und Maxime Grünhaus irgendwann mal angeschaut?
Ja, genau.
Oder so?
Ist aber auch schon genau. Als wir noch keine weißen Bärte hatten. Mhm. Das ist auch tatsächlich, also das ist wirklich, wirklich schön. Da versteht man auch wieder, warum man Kabi so gerne mag. Mhm. Ja, warum das auch wirklich, du merkst doch klar, dass es keine Auslese, also für mich, Auslese und Spätlese war es nicht, dazu war es nicht süß genug und nicht, also das ist einfach durch diese super schöne Säure, wirklich, wirklich richtig geil und richtig strahlend, macht wahnsinnig viel Spaß. Hatten wir mal aus 13 so gute Sachen, glaube ich.
Ja.
Also das ist schon lange her, aber dann aus 13 und aus, irgendwie, das ist aber schon echt lange her.
Ja, strahlt.
Strahlt, wie Sau. Strahlt
wie Sau, ja.
Ja.
Ist aber jünger, also klar.
Tja. Also ist jetzt frisch.
Nee, das hat keine Reifenoten, obwohl es schon 4 Jahre alt ist, 21.
21. Mhm. Gutes Jahr, schön.
Ja. Und in diesem Fall echt ein One in a Million.
Also, Deutsch nehme ich an. Okay. Wer macht denn sowas?
Ja, wer macht sowas? Ich hole das mal.
Ich glaube, es ist nicht Mosel. Oder? Nee.
Nein.
Dann ist es Saar.
Genau. Jetzt kannst du es dir fast schon denken.
Bin sehr gespannt.
So.
Ja.
Schatzhofberger Kabi von Hövel.
Es ist lustig, weil ich das gerade tatsächlich, aber 21...
21.
Darf ich das ist ja.
Also erstmal Offenlegung, klar, Buddy Deal, logisch. Aus unserer Berliner Weinbubble, Paul Truschkowski, bist du von Hövel gewechselt, weil er auch ein Studienkollege von Max von Kuno ist. Also es ist so aus unserer Bubble.
Jetzt drehen die Katzen durch.
Hat sich fast die Kamera umgestoßen.
Ja, aber wirklich.
Und war ja klar, dass wir dann irgendwie erstmal geflutet werden mit von Hövel-Infos. Das ist ja, gehört sich ja auch so. Ich habe viel von Hövel in letzter Zeit getrunken. Wir hatten eine kleine Masterclass in Rutz-Zollhaus. Wir haben am Samstag der Mainzer Weinbörse eine Abendveranstaltung gehabt. Allerdings mit mehreren anderen. Trautsabele war auch dabei. Die haben alle zusammen studiert. Desiree Eser und Weingut August Eser. Und der vierte ist jetzt gerade wieder nicht mehr Balzheimer. Auf jeden Fall, Max von Kuno, der Winzer, ist schon immer ein guter Winzer gewesen. Ich habe das erste Mal getroffen bei der Wurzelwerk-Präsentation. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Die haben da Trauben getauscht.
Ja, genau.
Und ganz spannende Sachen. Aber Max ist halt total verstrahlt. Das muss man mal so sagen. Und liebe Leute, wenn ihr jetzt sagt, das sei respektlos, das findet ihr nur so lange respektlos, bis ihr Max von Kuno mal begegnet seid?
Ist, glaube ich, ja.
Das ist total, der ist auch unglaublich nett, ne? Aber es ist so wirklich... So, wir haben gerade festgestellt, dass das Mikro seit einiger Zeit aus ist. Also, wir müssen
aber
das
noch nicht so ewig lang, glaube ich. Schaffen wir.
Wenn du mit Max von Kuhn eine Weinverkostung machst, dann glaube ich, dann schauen alle nach 3 Minuten instinktiv so an ihm herunter und erwarten, dass links oder rechts der Schnürsenkel offen ist. Ja, total sympathisch, er macht wahnsinnig guten Wein. Ja. Das muss man dazu sagen. Ich habe jetzt also natürlich sehr viel getrunken und ich glaube allerdings zu sagen zu können, keiner war so gut wie dieser 21er Schatzhofberger Cabbi, weil der ist wirklich Weltklasse.
Der ist wirklich Weltklasse, ja, das stimmt. Der ist wirklich Weltklasse.
Das ist,
ja.
Und ich glaube, dass es eine tolle Kombi ist, dass Paul da jetzt ist. Die haben eine schöne Schatzkammer mit tollen Weinen. Die haben fantastische Lagen. 2 Hektar Schatzhofberg. Hüttenmonopol und noch eine andere Monopollage fürs GG. Ich finde nicht immer alles gut, was er macht. Die Trockenen sind nicht immer unbedingt, aber Cabbi kann der ohne Ende und dieser 21er. Und dann kostet was 26,80 oder sowas. Und dann denkst du so, ja.
Ja, das hatten wir lange nicht mehr so guten Cabbi, das stimmt. Kann man gar nicht anders sagen. Ganz toll.
Also viel Glück, Paul.
Ja, viel Glück.
Und viel Glück, Max.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.